Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr hört mich. Sehen müsst ihr mich nicht unbedingt. Danke, Klaus, für dein Gebet und danke auch für deine Einführung. Und das, was ich euch versuche zu sagen, das steht, muss ich ehrlich sagen, in einem relativ heftigen Widerspruch zu dem, was der Klaus heute Morgen zu uns gesagt hat. Nein, nicht Widerspruch, im Kontrast. Das ist was anderes. Ich möchte euch am Anfang eine Reihe von Bibelstellen vorlesen. Die werdet ihr wahrscheinlich wirr durcheinander finden, vielleicht willkürlich und vielleicht auch den Eindruck haben, dass sie nicht so richtig zusammenpassen. Ich hoffe aber, dass ihr es schafft, den Zusammenhang im Verlauf der Predigt darstellen zu können. So, fangen wir an zu lesen, und zwar ganz vorne in der Bibel, 1. Mose 1. Erste Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier halten wir jetzt bitte fest, dass es nur vom Menschen gesagt wird, dass sie ihn in seinem Bild schuf. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das heute manchmal in Abrede gestellt wird. Aus dem gleichen Kapitel, den Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 13. Und die Schlange, die damals ein wunderschönes Geschöpf gewesen sein muss, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keinesfalls werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und er aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 1. Timotheus 2, Vers 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann noch zwei Stellen aus Römer 8 und 8, da heißt es: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich werden. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie für gerecht erklärt. Und in Epheser 1 heißt es in den Versen 4 und 5, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen sollen. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu sein. So, was will ich euch jetzt sagen? versuchen zu sagen. Ich möchte auf zwei Themen eingehen. Nämlich zum ersten möchte ich vor uns stellen die Souveränität Gottes, die Größe Gottes, die sich in der Schöpfung zeigt und vor allen Dingen, die sich zeigt in der Schaffung des Menschen als Gottes Ebenbild. Und die sich auch zeigt in der Frage der Vorkenntnis oder der Vorerwählung, von dem ich die zwei Stellen gelesen habe. Als zweites möchte ich uns die Verantwortung des Menschen vorstellen, die sich zum Beispiel in seiner Moral zeigt. Aber ich möchte uns auch vorstellen die Freiheit des Menschen, frei zu sein, zu glauben oder nicht, moralisch zu sein, zu handeln, zu leben oder eben nicht. Das gehört dazu. Und ich möchte versuchen, zum Schluss zwei kurze Gedanken zur Heilsgewissheit zu sagen. Im Bild Gottes erschaffen zu sein, heißt nicht, dass wir Gott äußerlich ähnlich sind. Das wollte Gott nicht. Das hätte ihm auch nicht entsprochen. Und um diese Vorstellung, diesen Gedanken von vornherein zu unterbinden, hat er sofort und ausdrücklich verboten, Bilder von Göttern oder von Götzen zu machen. Das ist das zweite Gebot. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, das heißt vielmehr, dass Gott uns seinen Plänen und seinen Vorstellungen entsprechend gebaut und ausgestattet hat. Nach 1. Mose 9, Vers 6 beruht das Verbot, Menschen zu töten, ja gerade darauf, dass sie im Bilde Gottes geschaffen sind und dass sie sich daran nicht vergreifen dürfen. Der Mensch ist also in seiner Geschöpflichkeit etwas ganz Besonderes. Und eine weitere Besonderheit und ein Bild oder ein Hinweis auf die Gottesebenbildlichkeit ist die Tatsache, dass Gott nur uns Menschen den Odem des Lebens eingehaucht hat. Und dass der Mensch dadurch eine lebendige Seele ist. Das heißt es nur für Menschen. Und lebendig heißt in diesem Falle, dass wir reagieren können, dass wir selbst entscheiden können, dass wir in der Lage sind, mit Gott zu kommunizieren. Es war also ein Ziel Gottes, mit dem Menschen sozusagen auf Augenhöhe und in jedem Fall bis zu dem Sündenfall Kontakt zu haben. Sehen wir auch daran, dass Gott den Menschen in der Kühle des Abends besucht, dann, wenn es angenehm ist, wollte er mit ihm reden. Gott hat weitere Eigenschaften in uns hineingelegt, weitere Fähigkeiten. Er hat die Vernunft in uns hineingelegt und die Intelligenz. Er hat uns einen eigenen Willen gegeben und die Entscheidungsmöglichkeit, diesen Willen auch zu tun oder halt eben auch nicht. Diese Fähigkeit wird von Materialisten den Menschen abgesprochen. Da sind zum Beispiel Wissenschaftler, da möchte ich mal zitieren, die sagen, es scheint so, als seien wir nicht mehr als biologische Maschinen und der freie Wille ist nur eine Illusion. Oder ein anderer sagt, all unser Verhalten kann auf biologische Ereignisse zurückverfolgt werden, über die wir kein bewusstes Wissen haben. Dies hat schon immer nahegelegt, dass der freie Wille eine Illusion ist. Ist das Schöpfung? Ist das Gottes Ebenbildlichkeit? Bestimmt nicht. Gott hat den Menschen noch mehr Eigenschaften gegeben. Er hat uns Emotionen gegeben. Er hat uns Gefühle gegeben. Lust, Begehren, Angst. Und mit dem, was Gott da in uns hineingelegt hat, mit dem, was er uns geschenkt hat, hat er uns auch die Moral und das Problem der Moral gegeben. In der ersten Zeit bis zum Sündenfall war der Mensch moralisch gesehen wie Gott, sündlos. So gesehen hatte die Schlange, so gesehen hatte Satan nicht so ganz Unrecht. Also durch die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet in der Lage sein, Gutes und Böses zu erkennen. Ihr werdet in der Lage sein, würden wir sagen, moralisch zu handeln. In der Erschaffung eines so vollkommenen Menschen, eines so vollkommenen Wesens, wie es der Mensch war und teilweise heute auch immer noch ist, da zeigt sich die ganze Größe, die ganze Souveränität Gottes. Denn Gott ist kein Konstruktionsfehler unterlaufen. Gott ist, so mal rein vorsichtig und menschlich gesagt, ein enormes Risiko eingegangen. Indem Gott uns Willens- und Entscheidungsfähigkeit gegeben hat, hat er uns auch die Möglichkeit gegeben, und davon haben wir ja leider als Menschen häufig Gebrauch gemacht, uns gegen Gott zu stellen. Nehmen wir zum Beispiel nur dieses eine Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, von dem wir eben gelesen haben. Dieses Verbot hätte den Menschen in keinster Weise eingeschränkt oder eingeengt. Wenn sie nicht von diesem Baum gegessen hätten, hätten sie trotzdem nie Hunger gehabt, sie hätten nie was verpasst, sie wären immer satt gewesen, sie hätten nichts entbehrt. Aber dieses eine Verbot war der Prüfstein für die Moral, für das moralische Handeln des Menschen. Damit Moral erkennbar und wirksam wird, braucht es die Freiheit und es braucht eine Grenze. Also in unserem Beispiel Freiheit von allen Bäumen zu essen und die Grenze von diesem einen Baum nicht. Und dieses Prinzip von Freiheit und Grenze, das können wir übertragen auf unser ganzes Leben. Diese uns von Gott zugesprochene Freiheit ist etwas ganz Besonderes. Es stimmt, dass oft von uns gesagt wird, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir etwas Kostbares sind in Gottes Augen, etwas Einziges, Einzigartiges, etwas Wertvolles. Das stimmt, aber wir sind noch mehr. Die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, macht uns zu etwas Bedeutsamem. Wir sind frei, eine Handlung zu vollbringen, und wir sind genauso frei, sie nicht zu vollbringen. Die Souveränität Gottes zeigt sich also nicht darin, dass er die vollständige Kontrolle über uns haben wollte. Das würden wir ja normalerweise sagen, ich bin souverän, weil ich voll und ganz über jemanden entscheide. Nein, das ist es nicht, was Gott wollte. Gott ist zwar ein allwissender und allmächtiger Gott, aber Gott wollte uns nicht als Roboter. Er wollte uns nicht ferngesteuert haben. Er wollte uns nicht fremdbestimmen. Gott hatte Größeres mit uns vor, als seinen Geschöpfen. Als Geschöpfen, die er nach seinem Bild gemacht hat. Gott hatte uns echte Handlungsvollmacht übertragen. Wir sind keine Automaten, wir sind moralische Wesen mit wahrer Freiheit, Geschöpfe mit der Fähigkeit, Ja oder Nein zu Gott zu sagen, ihn zu lieben oder ihn abzulehnen. Gott war und er ist so souverän, dass er dieses Risiko eingegangen ist. Ich habe da mal so drüber nachgedacht und ich muss ehrlich sagen, dieser Gedanke ist mir natürlich nicht so zugeflogen, sondern ich habe verschiedene Bücher dazu gelesen und in dem Moment ist mir Gott so groß geworden, dass er das getan hat, dass er so etwas aus uns machen wollte. Wie groß seine Vorstellungen waren über uns und seine Gedanken. Und da bin ich auf Römer 11 gekommen, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und genauso groß oder noch größer ist es, als dass wir als Menschen, die wir uns so wissentlich und willentlich gegen ihn entschieden haben, dass wir doch zu ihm kommen dürfen, dass er uns einlädt. Und es ist so groß, dass wir ihm, wie wir es eben getan haben, als unserem Gott und Vater, Danke sagen dürfen, dass wir ihn loben dürfen, dass wir ihn anbieten dürfen. Gott hat uns wirklich als etwas Einzigartiges, Großes erschaffen. Wären wir ähnlich Gottes ebenbildlich, wäre Gott ähnlich groß in seiner Schöpferallmacht, wenn er uns diese Entscheidungsfähigkeit abgenommen hätte, wenn er sie uns nicht gegeben hätte, wenn er eine Art Sicherung in uns eingebaut hätte, die bei jeder Sünde und vor jedem bösen Gedanken, vor jeder bösen Tat rausgesprungen wäre und uns am Weitermachen gehindert hätte, dann wäre bestimmt vieles einfacher gewesen. Aber Geschöpfe nach seiner Vorstellung wären wir damit nicht geworden. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Erinnern wir uns an die zwei Stellen, die wir eben gelesen haben, und diese zwei Stellen sind nur halt zwei von vielen. In Johannes 3, Vers 16, wo wir die Liebe des Vaters sehen, und 1. Timotheus 2, wo es heißt, dass Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen, dass wir errettet werden sollen. Das bedeutet ja zunächst, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und was da falsch gelaufen ist, das wissen wir alle. Unsere moralische Fähigkeit, uns für oder gegen das Gute, für oder gegen Gott zu entscheiden, die haben wir falsch gehandelt. Sich gegen Gott zu stellen, ganz bewusst, sich damit von Gott zu entfernen, das nennt die Bibel Sünde. Und zum Sünder geworden zu sein, das liegt ganz allein in der Verantwortung des Menschen. Aus dieser Verantwortung können wir uns nicht rausnehmen, da können wir uns auch nicht rausreden. Adam und Eva haben das versucht. Die Schlange hat gesagt, und der Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gegeben und ich habe gegessen. Das ist eine Argumentation, die wir alle kennen und die wir alle nachvollziehen können, die wir auch öfters mal einsetzen. Aber Eva hätte nicht hören müssen. Adam hätte nicht essen müssen. Beide konnten wählen. Beide konnten sich entscheiden, frei und ohne Einflussnahme und ohne Druck von außen. Und beide entschieden sich falsch, gegen Gott, gegen Gottes Gebot. Diese Verantwortung bleibt. Und diese Verantwortung ist auch heute Nacht da und sie bleibt unverändert. Aber, und dafür sei Gott ewig Dank gesagt, genauso unverändert bleibt Gottes Antwort und sein Angebot. Und auch darin zeigt sich wieder seine Größe und seine Souveränität. Gott hätte jedes Recht gehabt, uns für unser Fehlverhalten zu bestrafen, uns zu verdammen, uns von sich zu entfernen, das zu tun, was die Bibel Hölle nennt. Aber genau das, genau eben das hat er nicht getan. Er hat im Gegenteil alles, und zwar restlos alles, erinnern wir uns an Johannes 3, Vers 16, daran gesetzt, diese Sünde des Menschen nicht ungeschehen zu machen, das ging nicht, aber sie zu sühnen, sie zu heilen. Gott wollte und will nicht, dass ein Mensch von ihm fernbleibt, dass ein Mensch ewig verloren geht. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, also über ihren Zustand und über das Angebot Gottes. Und dass alle ewiges Leben bei ihm und mit ihm haben. Das haben wir ja gelesen. Aber auch in diesen Stellen heißt es wieder, jeder, der glaubt, er hat die Verantwortung zu glauben. Jeder zur Erkenntnis kommt, er hat die Verantwortung dazu zu kommen und die freie Willensentscheidung, das anzunehmen. Es gibt keinen Zwang, keinen Automatismus, kein Überstülpen und damit, und das nur am Rande, auch keine Allversöhnung. Gott überlässt das uns. Es ist unser freier Wille, es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Entscheidung. Es liegt an uns, wie das Endergebnis ausfällt. Wir entscheiden für oder gegen Gott. Wie passt das jetzt zusammen mit den Stellen aus Römer 8 und Epheser 1? Und anderen Stellen, aber die habe ich jetzt mal rausgezogen. In diesen Stellen heißt es da nicht, dass Gott zuvor, das heißt vor aller Ewigkeit, gewusst hat, welcher Mensch sich zu ihm bekennt? Und, was für uns vielleicht noch unverständlicher ist, hat er nicht damals zuvor bestimmt, zuvor ausgewählt, wer errettet wird? In Apostelgeschichte 13, Vers 48 lesen wir, sie freuten sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das ist irritierend auf den ersten Blick. Denn wenn das so ist, wo bleibt denn dann mein Wille, meine Entscheidungsfähigkeit? Dann kann ich ja doch machen und tun, mich anstrengen und abstrampeln, wie ich will. Wenn Gott anders entschieden hat, wenn Gott anders will, dann ist doch alles umsonst. Habe ich dann Pech gehabt? Und da ist doch die Stelle aus Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt, ist ja nicht eingeschränkt. In Johannes 5, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, nämlich Gott, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. 1. Timotheus 2. Gott will, dass alle errettet werden, auch wieder keine Einschränkungen. Das scheint doch unvereinbar zu sein. Die Sache mit der Zuvorkenntnis, die können wir noch nachvollziehen. Gott, der ewig Unveränderliche und Allwissende, der hat damals schon gewusst, wer sich zu ihm wendet, wer sich zu ihm bekehrt. Das ist okay, das ist verständlich. Aber die Zuvorbestimmung, die Zuvorauswahl, heißt das, schon lange vor meiner Geburt war mein Schicksal festgelegt? Wenn Gott will, dass ich errettet werde, schenkt er mir den Glauben? Hat er aber entschieden, mich zu verdammen, dann ist das so und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Also, spätestens hier endet dann mein freier Wille, meine Entscheidungsfähigkeit. Ist die Bibel widersprüchlich? Das wäre sie ja in diesem Fall. Und es gibt ja viele Stellen in der Bibel, wo wir meinen, auf Widersprüche zu stoßen, die sich aber dann unter der Leitung des Heiligen Geistes auflösen. Nein, die Bibel ist nicht widersprüchlich. Wie ist es denn hier? Wie verträgt sich das mit der Vorstellung eines liebenden Gottes, der will, dass alle ohne Ausnahme gerettet werden? Es kann sehr wohl sein, dass Gott Menschenherzen verhärtet und unempfänglich für sein Wort macht. Denken wir an den Pharao. Aber das geschieht erst dann, wenn der Mensch Gottes Rettungsangebot nach mehrfacher Aufforderung ablehnt. Hier haben wir wieder unsere Verantwortung. Es ist auch genauso wahr, dass es Gott, der Vater ist, der uns zum Sohn führt, der also in etwas unseren Herzen und Gewissen auslöst und uns zu Buße bringt, wie auch immer das dann geschehen mag. Aber auch hier sind wir im letzten Grunde eigenverantwortlich, das anzunehmen, was Gott, was der Heilige Geist in uns anstößt. Wir kennen die Stelle, ich klopfe an die Tür, ihr müsst auftun. Ein Beispiel dazu möchte ich noch vorlesen aus Lukas 22, ein dramatisches Beispiel. Lukas 22, Vers 22, da ist die Abendmahlszene und da sagt der Herr, doch der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, er muss also gekreuzigt werden und sterben. Wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Da sagt es der Herr selbst. Er wusste, und es war vorbestimmt, das lesen wir im Alten Testament, dass seine Kreuzigung kurz bevorstand. Aber wehe dem Judas. Judas war moralisch schuldfähig und daher war er auch verantwortlich. Er war kein willenloses Werkzeug. Auch Pilatus war zuvor bestimmt. Er musste an dieser Zeit, an dieser Stelle Regierungsgewalt ausüben. Und auch er war schuldig und daher verantwortlich. Er stand kurz davor, den Herrn freizusprechen, weil er keine Schuld an ihm fand. Und er hat wider besseres Wissen anders entschieden und ihn schuldig gesprochen. Diese Verantwortung, wie gesagt, und diese Beispiele und das, was daraus folgt, können wir uns nicht nehmen lassen. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass Gott niemals und niemanden bereits im Vorhinein vom ewigen Heil ausgeschlossen hat. Das würde ja auch seinem Charakter vollkommener Liebe überhaupt nicht entsprechen. Aber es bleibt die Verantwortung, die eigene Entscheidung des Menschen. Vielleicht hilft uns bei dieser Frage auch eine andere Frage, nämlich, hat Gott mich zuvor bestimmt, etwas zu sein, nämlich errettet? Oder hat er mich zuvor bestimmt, etwas zu tun, nämlich zu sein zum Preise seiner Herrlichkeit oder ein Erbteil zu erlangen, wie es in Epheser 1 heißt? Das wäre eine Erklärung. Jetzt möchte ich, die Zeit ist rum, abschließend noch kurz einen Gedanken zur Heilsgewissheit sagen. Denn vielleicht ist ja der Gedanke bei euch aufgetaucht, ja Moment, wenn ich eine freie Entscheidungsfähigkeit habe, wenn ich einen freien Willen habe, kann es dann nicht sein, dass ich mich unbewusst oder bewusst durch irgendeine Willensentscheidung aus dem ewigen Heil rauskicke, wenn ich diese Freiheit schon habe? Und wir möchten ja alle hier absolute Gewissheit haben. Ich möchte zitieren 1. Johannes 5, Vers 11. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Klarer geht es nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ich möchte es nochmal wiederholen, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Die erste Frage, die wir uns also stellen müssen in diesem Zusammenhang, glaube ich von Herzen und egal, wie stark und intensiv dieser Glaube im Moment mal ist. Wenn du sagst, ja, ich glaube, dann hast du ewiges Leben, das ist dir zugesprochen. Christus spricht es dir, Christus spricht es mir zu, durch sein Werk und nicht durch meine Werke. Die zweite Frage, die wir uns hier stellen müssen oder können, ist, hat das Auswirkungen auf mein geistliches und moralisches Leben? Wieder Zitat aus 1. Johannes. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Oder der Herr sagt es selbst in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Unser Leben zeigt durch unser Verhalten die Echtheit unseres Bekenntnisses. Wobei wir wissen und auch festhalten müssen, dass wir nie vollkommen sein werden. Das sollte kein Grund sein, an uns zu zweifeln. Es geht hier um den Grundsatz. Das dritte Merkmal ist das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Da heißt es in Römer 8, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und Furcht haben müsst. Er hat euch zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, lieber Vater. Stellen wir uns diese Fragen, wenn uns die Sorge nach unserem Seelenheil vielleicht mal beschleicht. Wir dürfen trotz aller unserer Fehler, trotz aller unserer Schwächen, weil es eben nicht auf uns ankommt, dürfen wir wissen, unser Heil ist unverlierbar. Der Herr hat es uns ja selbst gesagt, der, der so glaubt, hat ewiges Leben und dafür sei ihm ewig Dank. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Vormittag, den du uns geschenkt hast. Du hast uns heute Morgen die Frage gestellt, was müssen wir an Punkten sammeln, um in deine Gegenwart zu kommen und vor dir zu bestehen. Und du hast uns auch die Antwort gegeben, es ist nur ein einziger Punkt, zu dir zu kommen, dich anzunehmen, an dein Werk zu glauben, an deine Liebe. Und damit ist unser Konto mehr als überreich gefüllt, damit ist alles getan, Herr, was wir überhaupt tun können und was wir tun müssen. Hast uns aber auch in die Verantwortung gestellt, darüber nachzudenken und diese Entscheidung anzunehmen. Und wir möchten dich bitten, dass jeder, der es hört, das auch tut, Herr, weil du nicht willst, dass ein Mensch verloren geht. Wir danken dir für deine Größe. Wir danken dir für deine Liebe, die über allem ist. Wir wollen uns dir anbefehlen für diese Woche. Wir bitten dich, dass du uns deine Größe zeigst, indem du uns bewahrst, deine Hand über uns hältst, dass du die Dinge zum Guten lenkst, auch in dieser Woche. Herr, hab Dank für deine Liebe und für dein Bemühen um uns. Bitte segne du uns und bleibe du bei uns. Amen.